Du hast rechtzeitig den Pass gewechselt.
Das sagst du jetzt im Podcast? Okay. Ja, ich bin jetzt Schweizerin. Total gern.
Und jetzt wissen wir, wieso das Österreich draußen ist und die Schweiz nicht drin.
Weil ich Schweizerin geworden bin.
Ja, genau.
So eine große Bedeutung messe ich mir eigentlich nicht zu, aber...
Ich glaube, das ist der einzige Grund.
Okay. Ich nehme es mal so dankend entgegen.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert
und dem Forum-Magazin,
wo wir uns die Meinung sagen
und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und mit mir ist Veronika Jehle, Redaktionsleiterin vom Magazin Forum.
Hoi.
Und wir reden heute über die Pius-Brüder. Wir haben gerade vorher gesagt, die sind uns nicht so näher, aber wir reden trotzdem drüber. Vielleicht auch so ein bisschen über Nähe und Ferne. Eine Messe unter freiem Himmel in einem kleinen Weiler in der Nähe von Martigny hat zuletzt grosse Schlagzeilen gemacht. Die erzkonservative Pius-Bruderschaft hat dort im Unterwallis 4 neue Bischöfe gewählt. Und zwar ohne das Sagen vom Vatikan und explizit auch gegen Warnung vom Vatikan. Damit haben die Beteiligten riskiert, dass sie automatisch aus der katholischen Kirche ausgeschlossen werden. Und das schon zum zweiten Mal, weil 1988 hat der Marcel Lefebvre, der Gründer von dieser Bruderschaft, schon mal gegen den Willen von Rom 4 Priester geweiht und ist dann vom Papst Johannes Paul exkommuniziert worden. Der Papst Benedikt hat dann die Exkommunikation 21 Jahre später wieder aufgehoben und hat die Spaltung wollen überwinden. Wir reden heute am Stammtisch darüber, wer die Pius-Brüder überhaupt sind genau. Und wir fragen uns, ob sie einfach eine laute, rückwärtsgewandte Minderheit sind oder ob sie für eine konservative Wende innerhalb der Kirche stehen. Zuerst Frage an dich, Veronika. Was ist der Eklat für dich? Eine Befreiung, dass man die Pius-Brüder jetzt endlich wieder los ist und die nicht mehr gemeinsam mit dir in dieser Kirche sind? Oder ein Betrauern vom Schisma, von der Spaltung?
Weder noch, würde ich sagen. Was für mich der eigentliche Eklat ist, ist, dass hier Menschen mit streng dualistischen Weltbildern aufeinander krachen. Streng dualistisch meine ich diese Vorstellung von Schwarz und Weiß, also es gibt eine göttlich gegebene Weltordnung und in der gibt es ein richtig und ein falsch und gegenseitig muss man sich absprechen und zusprechen, inwiefern man jetzt richtig und falsch ist. Und ich beziehe das auf beide Seiten, also ich beziehe das auf die Seite der Männer von der Pius-Brüderschaft genauso wie auf die Seite der Männer von der römisch-katholischen Kirche. Das ist für mich so inhaltlich eigentlich der Eklat, so zunächst mal kurz gesagt.
Vielleicht, um noch ein bisschen auf die Spur zu kommen. Also mein Eindruck ist, dass es zum Eklat kommt, ist ja nur der formale Akt die Schuld. Der formale Akt von der Bischofsweihe. Und das ist so ein Automatismus, der kommt ja aus den 70er Jahren, wo man wollte verhindern, dass vor allem in China der Staat wie so eigene Bischöfe weht, systemkonforme Bischöfe. Und dann hat man gesagt, Bischöfe können nur geweiht werden, wenn der Vatikan es okay gibt. Und wer sich über die Regeln hinwegsetzt, wird automatisch ausgeschlossen. Also wir haben ja eine Vorgeschichte von... Also Pius-Brüder akzeptieren das Zweite Vatikanische Konzil nicht. Auch in der Ökumene, also Ökumene gibt es für sie gar nicht. Oder?
Sie sind vor allem auch anti-judaistisch. Ich finde es auch sehr wichtig, das von Anfang an zu betonen. Sehr interessant, was du gleich von Anfang an auch sagst mit dieser historischen Einordnung und dem Bezug zu China. Es geht eben auch um Politik und es geht auch um Machtpolitik. So Und das finde ich auch ist eine ganz grundlegende Dynamik in dieser ganzen Geschichte. Und diese Machtpolitik wird gerne auch über Liturgie gespielt. Das ist natürlich der Ort in der römisch-katholischen Kirche oder in dieser katholischen Tradition, zu der die Päpstbrüderschaft auch dazugehört, wo das gerne stattfindet. Von daher hat natürlich diese Bischofsweihe hat mehr als symbolischen Charakter. Aber natürlich, sie treten damit wieder in die Öffentlichkeit. Sie markieren damit ihre Bedeutung und auch, dass sie eine Zukunft haben. Sie wollen eine Zukunft haben. Sie weihen Köpfe, Bischöfe. Und da, das ist dann der Moment, wo der Papst quasi sich bemüßigt fühlt, einzuschreiten, ja.
Also was meinst du mit der Liturgie? Also
ja, im Grunde geht es ja um die Frage auch nach der apostolischen Sukzession. Also die Vorstellung, dass es eine Reihe gibt von Jesus bzw. Petrus herkommend, immer weitergegeben durch Handauflegung zwischen diesen, unter diesen Männern, durch all die Geschichte hindurch bis zum heutigen Tag. Das ist ja gültig und rechtens dann ein Priester bzw. späterhin ein Bischof, einer, der in dieser apostolischen Sukzession steht. Und da ist ja die Frage, sind jetzt diese Pius-Brüder in dieser apostolischen Sukzession oder nicht? Das gibt ihnen Legitimität. Und das Feld, auf dem das ausgetragen wird, ist die Liturgie, weil das ja der primäre Ort dieser, also des priesterlichen Wirkens auch ist. Deswegen werden diese Machtkämpfe und diese Richtungsstreitigkeiten, auch Deutungshoheitsstreitigkeiten, katholisch auf dem Feld der Liturgie gerne ausgetragen.
Ja, und eben, ich finde, das habe ich auch gesprochen, das finde ich genau interessant, dass am Schluss an dem bricht, also an der, an dieser Machtfrage, wer ist legitimiert für eine Handlung?
Ja.
Und nicht am Inhalt.
Ja.
Weil dort, eben, du hast es kurz angesprochen, man kann das durchaus noch ausführen, dass Pius Brüder an dieser schrecklichen Gottesmörder-Ideologie festhebt.
Ja.
Also, dass die Juden Jesus als Kreuz ausgeliefert haben und darum Gottesmörder sind. Das ist ja etwas, wo Gott sei Dank unsere Kirche überwunden hat.
Ja, die römisch-katholische auch.
Genau.
Ja.
Unsere Kirche im Plural.
Ich ja, ach so.
Uns beide gemeint.
Dankeschön.
Unsere Kirche haben das überwunden.
Wichtig, das nochmal zu explizieren.
Genau.
Ja.
Genau. Und eben auch die Ökumene gibt's für Pius-Brüder gar nicht. Also sie feiern immer noch die Messe mit dem Rücken zu der Gemeinde. Sie feiern sie auf Latinisch. Also das finde ich jetzt gar nicht so entscheidend. Aber entscheidend finde ich eigentlich die inhaltlichen Brüche. Und das über die, also ich würde sagen, dass dort der Papst auf die Idee kommt und sagen, wir kommunizieren euch wegen dem, wegen eurer Ideologie. An dem bricht es gar nicht. Sondern es bricht erst, wenn sie eine Handlung vollziehen, wo sie nicht legitimiert sind drauf.
Ja. Weil das natürlich so die, wie soll ich dem jetzt richtig sagen, aber auf der institutionellen Ebene wird es natürlich dort dann spürbar. Und der Vatikan reagiert ja gerne dann, wenn es auf der institutionalen Ebene schwierig wird.
Also wenn Kirchenrecht verletzt wird?
Ja, wenn Kirchenrecht verletzt wird oder wenn sie sich durch diese Handlungen in ihrer Autorität nicht respektiert fühlen. So. Und das ist in der Situation natürlich klar der Fall.
Und wie schätzt du das ein? Also die Pius-Brüder haben ja gewusst, was sie machen.
Ja.
Und die haben ja gewusst, welche Konsequenzen das haben. Ist das einfach eine Provokation oder was ist das?
Also ich habe auch in der Vorbereitung auch nochmal Verschiedenes gelesen. Ich meine, das eine Argument, was vorgebracht wird, was ich auch denke, ist, dass natürlich irgendwie auf eine Art auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, dieser Pius-Brüderschaft, dass sie sich mit dem Vatikan anlegen und dadurch auch Aufmerksamkeit erhalten. Ich denke, das funktioniert ja diesmal auch wieder sehr gut. Andererseits denke ich tatsächlich, dass diese Menschen eben in diesem anfänglich erwähnten schwarz-weiß-dualistischen Weltbild schlichtweg leben. Also diese Vorstellung auch viele von denen haben und als Weltsicht in sich tragen, dass es darum geht, um Wahrheit zu kämpfen, selbst gegen den Vatikan. Also die Wahrheit der römisch-katholischen Tradition, die seit 2000 Jahren die immer gleiche sei und die durch das Zweite Vatikanische Konzil, in dem sich die Kirche ja der Moderne geöffnet hat, zerbrochen wurde diese Tradition. Also Moderne ist sozusagen das Feindbild in der Moderne, durch die Moderne, durch verschiedenste Dinge in der Moderne, können wir auch noch darüber sprechen, quasi wird diese katholische Tradition seit Jesus bis in die Gegenwart zerstört. Also es ist ja wie, und das ist natürlich schon nachvollziehbar, weil das moderne Weltbild diesem Weltbild einer klaren, göttlich gegebenen Ordnung widerspricht. Das moderne Weltbild bricht die göttliche Ordnung auf, staatlich, politisch, aber auch religiös bis hin auf die individuelle Ebene. Und da sagen die Pius-Brüder, da machen wir nicht mit, das ist des Teufels, das ist nicht Gott gewollt. Und von daher gibt es da eine starke intrinsische Motivation. Und natürlich, wenn dann eigentlich der Papst sich dagegen stellt, der ja eigentlich in dieser gottgegebenen Hierarchie eine wichtige Rolle spielt, dann wird dieser Kampf nochmal viel dramatischer und auch nochmal viel interessanter eigentlich.
Also eigentlich war ein Pius-Brüder hinter das Zweite Vatikanische Konzil.
Definitiv, ja.
Und dann wird das aber auch heissen, dass für sie der Papst eigentlich gar keine legitime Figur mehr ist, weil er ja eigentlich das Zweite Vatikanische Konzil auch verkörpert. Also das Papsttum hat sich ja dorthin bewegt.
Es gibt ja innerhalb der Pius-Brüder offenbar auch Menschen, die diesen Sedisvakantismus vertreten, also die sagen, das waren gar keine richtigen Päpste. Also sozusagen, das
verkleidet.
Sind so Scheinpäpste, ja, verkleidete Männer, die in Wirklichkeit aber des Teufels sind und alles zerstören wollen.
Und der Richtig hockt irgendwo.
Naja, den Richtigen müsste man eben erst bestimmen. Was eben auch sehr interessant ist, und da gibt es einen schönen Widerspruch, wie das so oft ist, in solchen verqueren Weltbildern, sage ich jetzt mal wertend, was die Pius-Brüder kritisieren, ist das Kollegialitätsprinzip, das im Zweiten Vatikanum wieder begonnen wurde zu unterstreichen, nämlich die Hierarchie innerhalb der römisch-katholischen Kirche ein bisschen flacher werden wollen zu lassen. Also, dass Bischöfe auch eine Möglichkeit haben, mitzugestalten, mitzureden für ihre Region, für ihr Bistum und so weiter und so fort. Und die Pius-Brüder kritisieren unter anderem dieses Kollegialitätsprinzip, weil sie eben sagen, die göttliche Ordnung ist hierarchisch. Also Jesus Christus, der Papst und dann die Bischöfe und dann die Gläubigen. Also so dieses klare Ständedenken auch und dieses streng hierarchische Denken auch, das wollen sie und das ist sozusagen Gott gegeben. Und jetzt stellen sie sich aber explizit gegen den Papst, was natürlich ein dramatischer Widerspruch ist. Trotzdem machen sie es, weil das Ganze in sich natürlich nicht bis zuletzt logisch ist, ist klar.
Und siehst du irgendeine Strategie dahinter? Also ist das Ziel die erneute Abspaltung oder ist es so verwegen zu sagen, wir können die katholische Kirche reformieren, kann man ja nicht sagen, aber quasi konterrevolutionieren. Also geht es um Veränderung von der katholischen Kirche oder geht es um einen Grund haben, zum sie loswerden und also quasi das Provozieren von der Exkommunikation?
Gell, ich meine, schlussendlich fällt es mir schon ein bisschen schwer, mich so weitgehend in diese Hirne zu fühlen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es zunächst mal auf einer ideellen Ebene um Wahrheit geht. Also Wahrheit ist hier ein wesentliches Wort. Und es gibt eben eine Wahrheit. Und die gilt es zu finden und zu leben. Dann ist es sicher auch so, dass es hier um Politik auf der Weltbühne geht. Also einflussreiche Männer, die in diesen Zirkeln verkehren oder nahe im Dunstkreis, im ideologischen Dunstkreis dieser Ideologie sich befinden, da sich auch austauschen und darüber Macht generieren oder Einfluss generieren, dass sie die römisch-katholische Kirche revolutionieren oder setzen könnten, hätte ich jetzt noch nirgendwo gehört oder gelesen. Offenbar denken sie halt, dass sie auf dem Weg der richtigen katholischen Tradition sind.
Jetzt können wir ja sagen, ein paar konservative Wirrköpfe aus dem Unterwallis haben jetzt gerade ein bisschen viel Aufmerksamkeit bekommen.
Ja.
Aber die Pius-Bruderschaft ist ja durchaus eine Bewegung, wo, was haben mich die Zahlen gesehen? Du wirst mich korrigieren, etwa 600.000,
ja.
Sagt man, Anhängerinnen und Anhänger haben. Das sind jetzt global auch nicht wahnsinnig viel, muss man sagen.
Er ist auch innerkatholisch eine kleine Bewegung angesichts von 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken.
Genau. Und zugleich haben sie die riesige Aufmerksamkeit. Also muss man sagen, das sind jetzt einfach ein paar Wirrköpfe und eben verschwinden kleine Minderheit. Oder stehen sie doch für etwas, wo in der katholischen Kirche im Gang ist? Wir haben da auch schon in einer Folge darüber geredet, über so eine konservative Wende, die man auch in Frankreich beobachtet.
Ja.
Also stehen Pius-Brüder für mehr als für sich selber?
Gut, wenn das so wäre, hätte ja zunächst mal der Papst vielleicht auch nicht so scharf reagiert. Dann hätte er vielleicht
auch sagen können. Gut, ist ihm nicht fast nichts anderes übrig geblieben. Also, weil das ist ja im Kirchenrecht ein Automatismus. Also der Benedikt hat sich ja recht müssen verbeugen, um sie wieder zurückzuholen.
Es gibt aber noch manche Dinge, die vom Kirchenrecht vielleicht möglich und womöglich auch vorgegeben werden, die aber nicht exekutiert werden. Und ob der Papst das jetzt auf seine Agenda setzt oder nicht, liegt schon einzig und allein bei ihm.
Also es wäre der Fußball-WM, er hätte einfach können das Foul übersehen.
Genau, oder er kann einen Spieler mit roter Karte, wenn er einen entsprechenden Anruf bekommt, doch wieder begnadigen. Also okay. Das kann er. Beziehungsweise spielt ja in dem Fall der Präfekt vom Dikasterium für die Glaubenslehre auch noch eine Rolle, der Fernandes. Also die hätten das natürlich nicht so lautstark exekutieren müssen. Also ich würde, wenn, dann tendenziell eher umgekehrt lesen als Absage gegen den Ultrakonservativismus, was wiederum ja auch eine Aussage womöglich in Richtung USA sein könnte. Einer der neu geweihten Bischöfe bei den Pius-Brüdern ist auch ein US-Amerikaner. Aber das, ja, insofern würde ich das nicht unbedingt zu sehen. Ich würde das jetzt nicht in den Kontext von einem Rechtsruck der gesamten katholischen Kirche betrachten. Eben, weil da müsste eigentlich fast wie gegenteilig herausgekommen sein.
Und spürt man eine inhaltliche Auseinandersetzung über das, was wir darüber geredet haben, also auch vom Papst her, dass er sich inhaltlich dagegen stellt, sagt, die Pius-Brüder vertreten eine Ideologie, die wir nicht teilen?
In all der Geschichte, seit Lefebvre und Johannes Paul und Benedikt und jetzt auch dann Leo, habe ich wenig den Eindruck, dass die Inhalte wirklich im Vordergrund stehen. Also, dass es den Päpsten zum Beispiel ein Dorn im Auge wäre, dass Lefebvre gegen Ökumene, gegen die Juden und Jüdinnen, gegen. Also, von daher meine ich auch, es ist so wie so ein Clash von dualistischen Weltbildern. Also, wer ist richtig, wer ist falsch? Es hat für mich auch sowas Stereotyp Männliches darin. Also, wer ist jetzt der Stärkere? Wer hat jetzt die Wahrheit auf seiner, oder ist die Richtigkeit auf seiner Seite? So. Und sich das gegenseitig abzusprechen oder zuzusprechen als großer Akt der Selbstinszenierung, so das beelendet mich auch, muss ich sagen.
Ja, weil es ist schon verrückt. Eben, wir haben jetzt gerade die Zahl gesagt, in den Kontext gestellt. Wenn man aber so Zeitungsartikel liest, dann eben, es ist ein riesen Happening gewesen. Also die Messe im Unterwallis ist... Da sind viele akkreditierte Journalistinnen und Journalisten gekommen, haben Berichte.
16.000 Menschen sind gekommen, das finde ich schon ein bisschen weird.
Ja, und ja, auf eine Art schon, aber also wenn... ja, sind das wirklich so viele? Also...
Ja, gut, ja, gute Frage.
Aber da kann man sich fragen. Ich meine, es ist sehr exklusiv, sage ich jetzt mal. also... Es ist, keine Ahnung, wenn eine Band keine Tour macht, sondern nur ein Konzert, dann kann sie auch ein grosses Stadion füllen.
Ja, schöner Vergleich. Ja.
Und das ist jetzt definitiv so ein Auftritt gewesen, wo es lange nicht mehr gibt. Und dann, ja, ich weiss nicht, ob es... Und dann eben, also ich glaube, was mich dann so ein bisschen schockiert, sind dann so, wenn man in der Repo so Stimmen hört, ja, endlich wieder mal so eine Messe wie früher, eben Rücken zum Volk und oder zu der Gemeinde eigentlich, ja, und Latinisch und wieder so wie früher. Und das ist ja eigentlich eine völlige Banalisierung, um was es in dieser Pius-Bruderschaft eigentlich geht. Also ja. Es ist auch eine Banalisierung von dieser Ideologie. Also, ich meine, wenn es nur die Messe wäre und nur das Latin wäre, halb so wild, also kein Problem.
Wie interpretiert?
Dann wäre es einfach ein Museum.
Ja, das ist es aber definitiv nicht. Wie ist denn jetzt, ich habe jetzt viel gesprochen, wie ist denn jetzt deine Sicht auf das Ganze? Was ist da passiert?
Also eben so auf der Ebene von der Inszenierung finde ich es meisterhaft und auch ein bisschen schockierend, dass das funktioniert.
Was ist meisterhaft?
Meisterhaft ist eben der ganz bewusst so einen Event zu planen, der professionell zu organisieren, so dass ganz viele Journalistinnen und Journalisten, wenn ich das lese, auch so ein bisschen beeindruckt sind, bis sie so, wow, ich kann nicht mal allein aufs WC, weil ich werde kontrolliert, dass ich ja nichts falsch mache. Also, es ist schon fast ein bisschen, das wird zwar auf eine Art in einem kritischen Ton gesagt, aber fast auch ein bisschen beeindruckt.
Ja, voll, ist mir auch aufgefallen.
Wirklich. Und überhaupt sehr beeindruckt, eben, wie du sagst, 16.000 Leute und boah und so. Und dann auch, so das Narrativ von, ja, die sind so erfolgreich, dass sie jetzt unbedingt noch vier Bischöfe mehr brauchen. Also finde ich, haut mir jetzt auch nicht aus den Socken, vier Bischöfe für die ganze Welt.
Das würde ich auch nicht mehr so einordnen. Nein.
Und dann eben die Zahl, 600.000 und aber dann noch vielleicht dahinter ganz viel mehr. Mhm. Aber ich meine, in Brasilien oder so gibt's jetzt charismatische Mega-Churches, wo wahrscheinlich ideologisch näher dran sind, Stichwort Bolsonaro und so. Also nicht nur in Brasilien, überhaupt gibt's eben jetzt auf evangelikaler Seite radikale Strömungen, wo wahrscheinlich, wenn man das zusammenrechnet, ganz andere Zahlen haben.
Ja.
Und da sagt man, hey, 600.000, mega viel. Und ich finde das weltweit 600.000, das ist ja, also ich meine, das ist eine mega kleine Freikirche.
Eine Randgruppe.
Ja, das total.
Das ist tatsächlich eine Randgruppe, ja.
Also über welche Freikirche, die weltweit eine halbe Million Mitglieder hat, liest man in der NZZ?
Ja, und ist das nicht wieder dieser klassische Unterschied in der Aufmerksamkeit von katholischer und evangelischer Tradition auch? Zum Beispiel bis dahin, dass es in eurer Tradition ja keine Exkommunikation, diesen eigenartigen Akt, der aber viel Aufmerksamkeit erregt, ja nicht gibt und von daher wie auch gar nichts ist, worüber man berichten könnte und dadurch auch wieder diese mediale Logik bedient wird, hübsche Kleidchen, bunt, schräg, weird und dann noch eine Exkommunikation wie im Mittelalter. Alle laufen hin, machen Fotos und schauen sich das an, weil endlich ist mal wieder was passiert. Also ist das nicht ein bisschen auch so dieses, die Aufmerksamkeitslogik?
Ja, sicher. Also dass es gerade so zu einer Frage, dass sich, also eigentlich ist ja völlig absurd, dass sich Rom überhaupt mit so einer kleinen Splittergruppe muss auseinandersetzen.
Ja.
Und was mich eben jetzt noch im Blick auf die katholische Kirche auch nervt, ist, also wie viel Aufmerksamkeit die Piusbruderschaft absorbiert, eben im Vergleich zu ganz anderen Bewegungen innerhalb von der katholischen Kirche. Ich meine, es ist absurd. Und würde mich jetzt als, wenn ich katholisch wäre, auch extrem nerven, weil es ist genau so ein Fall, den ich ja auch erlebe, wenn man eben über gewisse Megachurches ständig schreibt oder über den christlichen Nationalismus in den USA, der zum Teil auch evangelikal prägt, ist natürlich auch erzkatholisch, aber da sind wir beide im gleichen, in der gleichen Problematik hinein. Einfach so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit absorbiert und nicht nur da, sondern ich habe das Gefühl, es fällt auch zumindest teilweise auf uns zurück. Weil das
Inwiefern?
Bild, ja, das Bild von katholischer Kirche ist doch jetzt, da gibt's eine grosse, lebendige Bewegung, wo 16.000 Leute kann unter freiem Himmel
zu
einem Gottesdienst und dann kommt noch das Unwetter und die haben so viel Gottvertrauen, dass sie noch draussen bleiben und sich nicht verstecken, sondern sie halten das Gewitter aus und dann kommen da die Priester und die Bischöfe und werfen sich nieder und die glauben noch etwas, oder? Das ist so wie, als ob das der glühende Kern von einer halb säkularisierten, langsam bröckelnden Riesenkirche ist. Also ist jetzt übertrieben, aber da, es ist eigentlich genau die Story von den Pius-Brüdern, wo trotz aller Irritation, trotz aller Distanz, die man in den Artikel liest, eigentlich bleibt oder zumindest mitverzählt wird.
Ja, die auf eine Art bewundert werden.
Genau.
Oder so mit so einer respektvollen, naja, Distanz zwar, aber doch mit einer respektvollen wahrgenommen und beschrieben werden.
Ja, und viel grösser gemacht werden, als sie sind. Also das finde ich schon krass. Also es ist ja...
Ja, sie inszenieren sich als kleiner heiliger Rest gegen den bösen Rest der Welt, inklusive römisch-katholischer Kirche, die ja gar nicht mehr weiß, wer sie ist und was sie will. Und ich meine, wenn du liberale Gruppierungen innerhalb der römisch-katholischen Kirche zusammenfassen würdest, wären das weit über 600.000.
Ja,
da
logisch.
Sind wir aber auch wieder bei einem Thema, dass tendenziell, und das ist wieder ähnlich wie in der Gesellschaft und in der Politik auch, liberale Kreise sich tendenziell weniger gut und eng und strukturiert und hierarchisch organisieren und darstellen und inszenieren, was ja gut und richtig ist, weil ja ein liberales und auch modernes Menschenbild dahinter steht, etwas Freigeistiges oder Freigeistigeres zumindest auch. Und das hat natürlich aber wieder den Nachteil, dass es viel schwerer greifbar ist, dass es viel weniger in pointierte Bilder einzufangen ist, weil natürlich die Reihen von jungen, hübschen, Verzeihung, Männern in Soutanen und jungen, hübschen, Verzeihung, Nonnen, die da mit ihren Häubchen und ich weiß nicht was, Familien mit 6, 7, 8 Kindern, das alleine schon von der Visualität ist das einfach unglaublich stark.
Ja, aber ich bin gar nicht so sicher. Also wie viele Jugendliche, also wenn man jetzt über das Jahr zu diesem zusammenzählt,
ja,
wie viele Leute sind dort und feiern die Gottesdienste?
Voll. Ja.
Das interessiert halt kein Mensch. Also das interessiert unsere Medien. Wir machen wieder mal einen Schwerpunkt, gehen auf diesem, sind beeindruckt, was dort passiert.
Ja.
Mit den die Nacht der Lichter, das ist Ökumene übrigens. Da geht kein Mensch an, also kein Journalist.
Ja.
Also ich oder der evangelische Kirchentag belächelt man irgendwie halbe, wieder zu viele Politikerinnen und Politiker und so. Die Herangehensweise ist einfach ganz anders. Und eben, ich bin im Fall gar nicht so mega beeindruckt von diesen 16.000 Leuten, wenn ich eine globale Bewegung bin und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die ihre Flugtickets gezahlt haben, aber für WM-Spiel gibt mir auch viel Geld aus. Also eben, das finde ich einfach krass, dass wir sogar so halbe finden, ah oh, wow, die Erzkonservativen, die können es eben auch, die machen die grossen Events. Aber eben, ich finde halt diese auch ein grosses Event, nur ist der halt völlig unspektakulär, weil er einfach immer da ist.
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, es auch zu kontrastieren oder die anderen Geschichten auch zu erzählen. Und die gibt, mein Eindruck ist auch, also wir haben uns jetzt auch entschieden, das zu thematisieren hier in dem Podcast. Ich finde das auch richtig und wichtig und ein spannendes Thema, so eine Realität in dem Ganzen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass das Ganze schon sehr schnell wieder abebbt. Also ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber das war jetzt und man hat da hingeschaut und jetzt ist aber auch schnell wieder was anderes dran. Oder meinst du, dass das nachhaltig etwas macht mit dem Bild von Kirchen auch in der Gesellschaft?
Ich glaube, was nachhaltig macht, ist, dass es in etwas Größeres reinpasst. Also wir haben die Pius-Bruderschaft adäquat verzwergt.
Yes, gut gemacht.
Und das finde ich wichtig. Zugleich steht sie, glaube ich, schon für etwas.
Und wofür würdest du sagen?
Ja, ich glaube schon für eine gewisse, ein etwas Erzkonservatives, wo wieder auf eine Art sagbar worden ist, wo mich schockiert. Und wo, eben, wie gesagt, auch zum Teil in der evangelischen Kirchenwelt gibt's radikale Gruppierungen, gibt's Nationalismus, Antisemitismus, Antijudaismus, so sättig Tendenzen zu einer Radikalisierung, Und auch zu einer lauten Radikalisierung, die ist da. Also die, oder ich glaube, die ist da. Also die kann man nicht einfach negieren. Die ist vielleicht sogar nicht so, also bei den Pius-Brüdern ist immerhin sichtbar. Und kommt auch jetzt gerade bei Megachurches einiges trendier daher als bei der doch, du hast jetzt von den jungen Bischöfen geredet, es hat auch ziemlich viele Alte.
Also, ich meinte die Priester.
Ja, ja, nein, aber einfach durchaus, genau.
Ja.
Wobei Pius-Brüder ja auch gerade Social Media und so sehr gut bespielt.
Die sind
bespielt.
Sehr gut organisiert. Ich meine, genau. In den Beiträgen immer auch die Cashless-Armbänder erwähnt, die auf diesem Anlass irgendwie. Also,
genau. Also von dem her gibt es sogar, ich finde, eben, eigentlich gibt's viel Ähnlichkeiten zu diesen evangelikal-radikalen Freikirchen.
Ja, es ist dieselbe Logik und dieselbe Dynamik.
Und auch das gleiche Bespielen von den Medien, eigentlich.
Ja, dieselbe Professionalität, muss man sagen.
Genau, die gleiche Inszenierung. Also eben, Freikirchen suggerieren ja auch immer, wir sind die grossen Lebenden, zu uns kommen noch die Leute. Und die Jungen, genau. Mhm. Du hast vorhin noch gesagt, wegen Exkommunizieren, ich glaube, als Reformierter, wenn man darauf schaut.
Mhm.
Und ich glaube, da ist für mich schon auch ein Thema, was sich lohnt, darüber zu reden. Die Frage, wo sind auch Grenzen? Also, wo finde ich, wäre ich froh, man könnte das? Und bei den Reformierten gibt es ja jetzt reformationsgeschichtlich durchaus eine Tradition von der Exkommunikation, nur ist die quasi von der anderen Seite her, also das Abspalten, das Wachsen durch Zellteile quasi, ist sehr eine evangelische Tradition.
Wobei, das ist ja jetzt eine positive Dynamik, die du schreibst. Also man differenziert sich eigentlich aus und wird dadurch auch breiter und größer. So meinst du das jetzt mal zunächst?
Ja, aber ich weiss nicht, ob es positiv ist. Also nicht nur positiv, ich würde das jetzt mal wertneutral sagen. Also klar, bei der Reformation selber ist ja die Abspaltung und die Verfolgung von der Täuferinnen und Täufer ist eine Schuldgeschichte. Und das ist von der Mehrheit gekommen. Wir schmeissen euch raus, verfolgen euch sogar.
Ja.
Aber dann, interessanterweise, ist ja dann innerhalb von der Täuferbewegung genau das passiert, dass man ständig wieder Bekenntnis formuliert hat und die nicht zu dem Bekenntnis gestanden sind, sind wieder abgespalten. Und bis heute gibt es ja Kolonien, wo sich von anderen Mennoniten-Kolonien abspalten, weil die jetzt irgendwie finden, Pneu sind doch okay auf den Pferdewegen, aber wir wenn und die anderen finden, es müssen immer noch easy sein.
Wobei, ich glaube, um da kurz reinzugehen, das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied in der Dynamik. Auch zum Beispiel in der evangelisch-methodistischen Kirche, wo es jüngst eine Spaltung gab über die Frage des Umgangs mit homosexuellen Menschen, beziehungsweise mit Homosexualität an sich. Da finde ich, ist es eine andere Bewegung, weil du hast Menschen, die herausfinden, dass sie in einem essentiellen Punkt sich nicht einigen können und dieser Punkt ist so essentiell für sie, dass sie sagen, wir trennen uns jetzt, wir sind nicht mehr, wir können uns nicht mehr unter dem Dach einer Gemeinschaft, einer Institution verstehen. Also es klingt jetzt so friedlich, das hat schon noch was mit Konflikt und auch Schmerz zu tun, mit Sicherheit. Gleichzeitig Exkommunikation ist ja die Dynamik, wo du aus einer hierarchischen Position einer anderen Person oder einer Gruppierung sagst, du bist raus.
Ja, logisch.
Das ist natürlich schon,
genau.
Das ist schon etwas anderes.
Das stimmt.
Und das finde ich hochproblematisch. Allerdings ist das natürlich auch wieder mitgegeben mit so einer streng hierarchischen Organisation, die die römisch-katholische Kirche nun mal faktisch ist. Also die Problematik liegt in diesem hierarchischen Verständnis.
Ja, aber du hast mit dieser Spaltungsdrohung, hast du aber auch, das ist auch ein Machtspiel.
Auch von unten.
Genau.
Auch, ja.
Also, gerade, und das ist ja auch in der reformierten Kirche immer wieder, also, so Verbünd, weltweite Verbünd von reformierten Kirchen, wo man sagt, hey, wir müssen über Grenzen raus. Eben, wir können nicht ständig Zelt teilen und gar nicht mehr zusammengehören, sondern brauchen ja gleich etwas Gemeinschaftliches. Und wenn dann sich so eine weltweite Organisation sagt, hey, dass Frauen dürfen Pfarrerinnen werden, ist für uns entscheidend. Und wenn ihr reformiert wollt sie als Kirche, dann müsst ihr zu dem stehen. Und das ist immer, da gibt's zum Beispiel so eine Resolution, aber die durchzuziehen, ist dann immer die Frage, ja nein, aber dann verlieren wir, dann gehen das paar raus. Oder auch eben die ganze Frage, also auch die EQS hat ein Mitglied, also die Evangelische Kirche Schweiz, hat ja ein Genfer Mitglied verloren.
Ja.
Durch eine Positionierung, rund um Ehe für alle. Und das ist ja auch interessant, dass das in der katholischen Kirche inne ist doch immer so das Damoklesschwert von der Spaltung drin. Wenn es zum Beispiel in der, das ist ja so ein, ich finde es ein billiges Argument, aber
dass Frauen nicht Argument gewählt werden sollen,
genau,
weil sie
genau,
so eine
genau, ja, da heisst ja immer so, ja, wir zu Europa würden schon gern, aber dann
das ist ja eine
die konservative afrikanische Kirche gehen dann und die Amis auch, oder?
Das ist eine einzige Farce. Also das sind Vorwände. Das ist ein Spielen, das ist ein Macht, das sind Machtspiele. Und eben, einmal macht das, einmal macht das nicht, der Papst, warum nicht? Ich finde das, das zeigt die Inkonsequenz in dieser angeblich so strengen, hierarchischen, gottgegebenen, was auch immer, Institution. Das zeigt im Grunde die Inkonsequenz, auch das Chaos darin. Warum wird es an der einen Stelle angedroht? Warum wird es an der anderen Stelle exekutiert? Warum? Da sind wir wirklich auf der machtspielerischen Ebene für mich.
Ja, aber was ich eine spannende Frage finde und auch so mich dann berührt, weil das, wo wir jetzt alles geht, dann das ist ja so, ja.
Weit weg.
Ja, irgendwie schon, zum Glück.
Ja, finde ich auch.
ist die Frage, eben, wenn Spaltung passiert, also wenn jetzt, ich meine, ich kann ja völlig nicht verstehen, dass die Frage von Homosexualität zum Beispiel so hochgejazzt kann werden, dass das zur Spaltungsfrage wird. Also, weil wenn ich das Evangelium lese, dann gibt's andere Fragen, wo viel bedeutsamer sind, und viel entscheidender. Aber gleich kann ich nicht sagen, ja, mir ist egal, wenn die gehen. Also, einerseits ist mir sehr wichtig, dass man sich committet. Also, ich finde immer, eben, ich finde auch in der Frage, ob Frauen dürfen Pfarrerinnen werden, finde ich es wichtig, dass auch eine reformierte Weltgemeinschaft sagt, hey, das ist basic, also das ist quasi Fundament, das ist völlig klar, weil Gleichstellung ist, ja, alles andere widerspricht dem Evangelium. Aber zugleich würde ich es bedauern, wenn jemand geht, also wenn das zu Spaltungen führt und dann eine Gemeinschaft auseinandergeht, dann kann ich nicht sagen, ja, okay, gehört halt nicht mehr dazu. Und das ist eigentlich völlig paradox und finde ich irgendwie auch schräg.
Ja.
Weil ich habe das auch sonst, oder das ist ja jetzt ganz im Kleinen, wenn Leute mit dem Kirchenaustritt drohen, wegen irgendetwas, da kann man sich ja auch nicht erpressbar machen. Also da muss man ja sagen, also wir müssen ja gleich Haltung zeigen und aus lauter Angst sagen wir nicht mehr, es wäre ja auch absurd.
Eben, für mich sind wir da immer und immer wieder dann auch momenteweise in dem anfänglich benannten dualistischen, also wenn dann, wenn das passiert, gehe ich, wenn das nicht passiert, bleibe ich, wenn du nicht, dann bist du raus.
Aber wie gehst du mit dem um als Kirche, wo ja halt doch immer, also das ist uns ja so eingepflanzt von irgendwie Gemeinschaft über Gemeinschaft in Vielfalt und so.
Ja, wie gehen wir modern, zeitgemäß, ich weiß nicht, wie du dem sagen willst, wie gehst du anders um als dualistisch? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sind da in den letzten Jahrzehnten auch in unserem gesellschaftlichen Umgang zum Teil schon ein Stück weiter gekommen. Aber es ist wirklich eine harte Frage. Es ist auch eine anspruchsvolle Frage. Also wie hältst du die Diversität, Vielfalt, gerade wenn sie zum Widerspruch wird, wirklich aus? Also wir haben, glaube ich, in Bezug auf Institutionen noch keine Antworten, die sich so als Antworten geben ließen. Aber ich glaube schon, dass das unter anderem die Challenge der Moderne, wenn wir schon in dieser Begrifflichkeit der Pius-Brüder bleiben, ist, da Wege zu finden, anders umzugehen. Was heißt das? Das ist anspruchsvoll und wahrscheinlich wird man individualistisch sagen müssen, das hängt von der Situation ab. Weißt du, wie ich meine?
Nicht ganz. Also, ich glaube, welchen Umgang damit als Institution müsste ich haben, finde ich schon, weil ich eine Abstimmung verliere, lasse ich mich, werde ich ja nicht ausbürgert, oder bin ich jetzt nicht mehr Schweizer, oder
ja,
so.
Ja, das ist gut.
Und darum würde ich schon erwarten, wenn Leute, ja, würde ich jetzt niemand rausrühren, weil er aus der Kirche rausrühren oder eben exkommunizieren, weil er in einer Minderheitenposition ist.
Das wollte ich dich eh fragen. Würdest du dir wünschen, dass es in eurer Kirche eine Autorität gibt, die exkommunizieren kann?
Ui, nein.
Nein. Okay. Warum nicht?
Ja, also, weil das völlig, es nützt ja auch nichts. Also, ich meine, ich finde, wenn jetzt jemand Sachen macht oder sagt, wo quasi, weiß auch nicht, strafrechtlich oder disziplinarrechtlich oder relevant sind, dann muss man das thematisieren, wenn es nötig ist, bestrafen. Ich halte übrigens auch in der Justiz wenig vom Ausbürgern. Also, das kommt dann immer so, dann hat man so das Gefühl, dann sind wir, ich finde, es hat so etwas sich, für mich hat es auch ein bisschen etwas Abgründiges, weil man tut sich so reinwaschen, so, der gehört nicht mehr zu uns.
Ja, es schwarz hat so und weiß, oder?
Wahnsinnig, ja. Stigmatisierendes, ja. Auch, du gehörst nicht mehr zu uns. Mhm. Und ich finde, dass man Taten und Worte ganz klar verurteilt, unter Umständen sagt, das widerspricht allen dem, wo wir glauben, wenn wir das Evangelium verstehen, oder was auch immer, das finde ich sehr wichtig. Aber wenn der Weg dann einfach ist, wir schliessen dich aus und dann sind wir dich los und dann bist du kein Schandfleck mehr für uns, das finde ich recht ein abgründiges Denken eigentlich.
Ja, und hat vielleicht in einer Zeit funktioniert, wo die römisch-katholische Kirche wirklich auch noch staatspolitisch viel mehr Macht gehabt hat, wo du dann wirklich dramatische Nachteile hattest. Aber im Grunde ist ja schon dieser dramatische Schritt heutzutage zu einer Farce verkommen, weil was heißt es denn? Also es ist ja fast auch lächerlich, das zu tun, weil eben, was ist denn damit gesagt, dass ich dir sage, du gehörst nicht mehr zu meiner Gemeinschaft?
Ja, genau. Also, und eben, ich würde natürlich auch nicht die Autorität hinterfragen von einem Kreis von Leuten, die dann das entscheiden können.
Also, ja, ja.
Und ich finde, das kann auch keine Mehrheit, also weißt du, selbst wenn wir es jetzt anders organisieren, ich glaube auch Mehrheitsentscheid bringen in dem Bereich nichts.
Demokratisch beschlossene Exkommunikation.
Ja, und ich finde es eben, ja. Ich finde es etwas, ich finde es ein seltsamer Gedanke, sich, ja.
Eben, ich
da
glaube.
Kann man ja um ein anderes Gericht.
Ich glaube nochmal, in diesem dualistischen Weltbild macht es Sinn, dass es, wenn es falsch ist, dann ist es falsch und dann bedeutet das Ausschluss, oder? Aber deswegen meine
aber
ich.
Aber es ist ja schräg, es ist doch
es
schräg.
Es geht eigentlich um die Überwindung von diesem Schwarz-Weiß.
Ja. Also ich würde natürlich sagen, gewisse Sachen sind in meiner Wahrnehmung einfach falsch.
Ja.
Aber der Punkt ist ja, dass man dem nicht mit sagt, auch der Mensch ist falsch. Ich glaube, das ist der Punkt. Der unterscheidet
ja, das ist eine wesentliche
zwischen dem.
Differenzierung. Und sobald du beginnst zu differenzieren und auszuhandeln, bist du aus dem Schwarz-Weiß schon wieder draußen.
Genau.
Und in einer Moderne, unter Anführungszeichen, die Pius-Brüder sofort ablehnen würden. Weil entweder bist du richtig oder bist du falsch.
Und das ist natürlich die grosse Herausforderung. Und das betrifft unsere beide Kirchen mit so radikalen Strömungen.
Ja.
Weil die natürlich das ganze Instrument und Denken von der Exkommunikation eigentlich in sich tragen und auch ständig machen. Also eben irgendein charismatisch oder evangelikal radikale Freikirche oder so. Oder auch gewisse Ränder in wahrscheinlich institutionellen Kirchen. Die sind ja dann sehr schnell dabei, ja, wenn du das machst, dann sündigst, wenn du das machst, gehörst du eigentlich nicht mehr zu Chile. Also und die funktionieren so, aber wie begegne ich denen? Das ist ein mega
Herausforderung. Genau, wie begegne ich denen? Und unrelevant ist es ja auch allein deswegen schon nicht, weil sie dieses System ja auch ins politische System wieder übersetzen wollen.
Genau.
Sie wollen ja dieses religiöse System wieder zu einem politischen System machen und wollen ja sogar das politische System dem religiösen System unterordnen. Also die alte Herrschaftsordnung, dass die weltliche Macht der religiösen Macht unterstellt ist, ist ja dezidiert ein Ziel, jetzt zum Beispiel von der Pius-Bruderschaft politisch betrachtet. Und deswegen ist das weiterhin ja brandgefährlich, auch wenn es eine kleine Gruppe ist, aber eben, es sind nicht wenige auch einflussreiche, finanziell starke Menschen da drinnen. Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber offensichtlich ist es so. Irgendwoher müssen sie ja auch ihr Geld bekommen. Und deswegen ist die große Frage, wie mit diesen Menschen in Kontakt bleiben, ich glaube, Kontakt bleiben wäre tatsächlich der einzige Zugang, um eine noch größere Radikalisierung allenfalls zu verhindern. Aber lässt sich das?
Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch nicht. Also ich glaube, dort müssen wir, also wir sind nicht schuld, wenn sich die anderen radikalisieren. Wenn wir uns weiterhin anständig verhalten. Und ich glaube, in Kontakt bleiben ist tatsächlich wichtig. Ich glaube, das ist bei vielen, sagen wir jetzt, Tendenzen, die so an der Nähe zur Radikalisierung sind, ist immer besser, man hat einen Einblick drin und spaltet sie nicht total ab, weil dann verschwindet es einfach in den Untergrund oder in die Unsichtbarkeit und das Geld haben sie dann trotzdem. Das betrifft ja ganz viel fundamentalistische Bewegungen. Aber eben jetzt gerade mit Blick auf Pius Brüder, oder wenn man die jetzt rausschmeißt, ist das Problem ja nicht gelöst.
Nein,
also
eben.
Sie sind immer noch da, sie haben dann sogar ihre Opferkult. Also
sie kriegen ihre Aufmerksamkeit.
Genau, und ihre Opferrolle. Wir sind die Waren, die Waren sind rausgerührt worden.
Ja,
und
der heilige Rest, ja.
Genau. Und darum glaube ich, es bringt nichts. Und was du gesagt hast, ist wichtig. Brandgefährlich sind sie. Und ich glaube, das wäre so wie für mich eigentlich so der richtige Umgang damit oder vielleicht auch das richtige Gespräch darüber oder Nachdenken darüber, dass man es nicht banalisiert auf, das sind so Erzkonservative, die einfach ihre alten Messen feiern. Aber auch nicht sagen, das ist eine ganz krasse Bewegung, wo die Kirche umfliegt. Also es ist ein Zwerg, aber ein brandgefährlicher Zwerg.
Wollte ich auch gerade sagen. Oder? Also einerseits verzwergen, was heißt auf die richtige Größe schrumpfen, aber andererseits auch nicht banalisieren.
Genau.
Ja, es ist ein brandgefährlicher Zwerg, weil ein einziger Zwerg kann dir den ganzen Wald anzünden.
Genau.
Und das ist ja bis zu J.D. Vance und anderen eben. Maximilian Krah in Deutschland ist offensichtlich Mitglied, der AfD-Politiker Mitglied bei den Pius-Brüdern. Also das sind schon eben brandgefährliche Zwerge in dieser Bewegung oder nahestehend dieser Bewegung. Und wie gehst du damit um, dass ein einziger oder wenige das ganze System auch global umdrehen und einen riesen Flächenbrand erzeugen? Und da stimmt zwar, ich gebe dir recht zu sagen, wir sind nicht schuld, wenn sich die radikalisieren und man kann gewisserweise noch sagen, was hat das mit mir zu tun? Aber es hat insofern was mit mir zu tun, als es eine politische Verantwortung gibt und als man selber schneller davon betroffen sein kann, als einem lieb ist.
Genau.
Falls nämlich das ganze politische System es ihnen gelingt, es zu kehren.
Genau. Und ich glaube, wichtig ist schon, dass ich mich in meiner Haltung das einlöse, was ich gerade gesagt habe.
Ja.
Deine Meinung finde ich falsch, aber du bist nicht falsch. Also, die Differenzierung, immer noch die Menschen gesehen, dem gerecht werden, also nicht quasi ständig innerlich exkommunizieren.
Ja.
Und eben brandgefährlich sind sie ja, weil es nicht die einzigen Zwerge gibt. Also eben, es gibt ja, auch am Rand von der evangelischen Kirche, das.
Die würde ich Freie ja dann subsumieren.
Genau, ja, oder? Es sind eben nicht die einzigen Zwerge. Und die Ideologie ist wirklich abgründig schrecklich.
Ja. Wirklich. Ja. Und unmenschlich, also.
Ja.
Ja, und wo ist die Grenze? Die Grenze ist für mich tatsächlich, und da bin ich auch modern, bei der Rechtsstaatlichkeit. Also die Macht und die Autorität zu sagen, da ist eine Grenze, die hat für mich, also die Gewalt faktisch hat für mich der Staat. Zu sagen, dort, wo es nicht mehr rechtsstaatlich ist, dort ist fertig lustig und dort gibt es auch Sanktionen. Und das finde ich als durch und durch modern denkender Mensch einfach richtig und wichtig und auch korrekt so. Es ist in meiner Wahrnehmung nicht an religiösen Gruppierungen oder Autoritäten da irgendein Hickhack zu veranstalten. Das im Grunde ja eben im Grunde eine Scheindiskussion ist.
So, genau.
Ja.
Ja, dann hoffen wir, hätten die Scheindiskussion vielleicht bereichert durch Gedanken, wo ich glaube schon wichtig finde und wo wir als Chile wieder im Plural schon sehr müssen dranbleiben.
Voll.
Genau.
Dankeschön für das Interesse für die verrückte katholische, für die verrückten katholischen Realitäten, die es auch gibt auf dieser Welt.
Ja, eben. Also das ist mir schon wichtig. Da fühle ich mich genauso betroffen.
Das ist sehr solidarisch und geschwisterlich. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir dürfen wieder auf unsere Newsletter hinweisen, oder?
Genau.
Auf den RefLab Newsletter, der lesenswert ist, auf unserem Forum Magazin Newsletter, und ihr habt auch einen Newsletter.
Wir haben sogar mehrere Newsletter.
Stimmt, das sagst du quasi fast jedes Mal.
Genau. Nein, nicht jedes Mal. Aber,
nein, weil ich sie immer vergesse. Dabei habe ich sie abonniert.
Die täglichen bolderen Texte lege ich euch besonders ans Herz.
Schön.
Genau. Also, dann geniesst den Sommer und
bis zum nächsten Mal.
Ciao miteinander.